So, seid gegrüßt, ihr Lieben. Der Titel der Predigt ist Mein Freund in Ewigkeit, Teil 2. Es ist einfach eine Fortsetzung meiner letzten Predigt, die ich vor 14 Tagen gehalten habe. Und es würde mir sehr helfen zu wissen, wer die nicht gehört hat. Wer hat vor 14 Tagen die Predigt nicht gehört? Okay, danke schön. Dann mache ich eine kleine Wiederholung mit euch. Okay? Und für uns andere ist es auch nicht wirklich schlimm, oder? Zweimal Sachen zu hören. Nö. Bibel lesen wir auch mehrmals. Und genau. Unsichtbare Kraft war eine kleine Geschichte, die ich vorgelesen habe. Und ich lese sie einfach nochmal. Wenn beim Werkeln die Kiste mit Nägeln umfällt und die vielen kleinen und großen Nägel im Sand liegen, wie soll man sie alle einzeln auflesen und zusammenbekommen? Man nimmt einen starken Magnet, fährt einige Male darüber und schon sind die Nägel wieder zusammen. Der Dreck fällt herunter und leicht kann man die Nägel wieder in die Kiste einsortieren. Man sieht dem Magneten nicht an, welche Kraft in ihm steckt, und doch sind die Kräfte wirksam und stark. Gottes Geist ist eine solche Kraft, mit der Gott über diese Welt und unser Leben fährt. Damals zu Pfingsten tat es Gott und dann immer wieder. Gottes Kraft und seine Liebe heben die Menschen aus dem Staub des Irdischen heraus. Sie werden durch seine Güte angezogen und zur Gemeinde dazugefügt. Gottes Geist sucht uns, hebt uns aus dem Staub der Not und bringt uns hoch und zur Erlösung. Verlorene werden durch Gottes Geist aufgelesen und eingesammelt. Und es bildet sich seine Gemeinde. Dieses Bild hat mir so gut gefallen. Ich war auch so ein Nagel im Dreck, bis der Magnet, bis der Heilige Geist mich zu sich gezogen hat. Und es ist wunderbar, mit so vielen Nägeln heute Morgen hier Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist so klasse und so gut. Und die Kernbibelstelle des ersten Teils lesen wir dann auch nochmal zusammen. Schlag doch bitte das Johannesevangelium mit mir auf im 14. Kapitel. Dort wollen wir ein paar Verse uns anschauen. Johannes 14 und ich lese ab Vers 15. Johannes 14, 15. Dort sagt Jesus: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Ja, das hat mir so gut gefallen. Jesus hat sein Werk vollbracht. Wir wissen, er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er ist auferstanden am dritten Tag und er ist zurückgekehrt an den Ort, von dem er ausgegangen ist, in den Himmel zum Vater. Ist er zurückgekehrt. Und vor all dem hat er seinen Jüngern gesagt, er hat ihnen das angekündigt und er hat gesagt, ihr müsst keine Angst haben, weil wenn ich weg bin, wird ein anderer kommen. Ein anderer Beistand, nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der das Werk Jesu auf der Erde fortsetzt. Er ist der Stellvertreter Christi auf dieser Erde und er ist in uns, wenn wir Christus gehören. Und diese schöne Formulierung, die bewegt mein Herz einfach im 16. Vers, was ich eben gelesen habe. Dieser Beistand wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Das bedeutet, von dem Tag an, an dem ich Christus mein Leben gegeben habe, bis zu dem Tag, an dem ich Christus, ja, wie sagt man, leibhaftig, Aug in Aug begegnen darf, bis in die Ewigkeit hinein. Sei es, dass das durch meinen Tod passiert oder durch das, was die Bibel die Entrückung der Gläubigen nennt. Durch ein Ereignis, in dem Jesus die Menschen, die an ihn glauben, zu sich mit sich aufnimmt in den Himmel, bevor bestimmte Dinge passieren, über die die Bibel uns lehrt, was wir die Endzeit nennen. Ja, das heißt, ich werde nie mehr alleine sein. Ich habe eine Einladung gelesen zu einer Veranstaltung von einer anderen Gemeinde und da war der Titel Allein geht man ein. Da habe ich gedacht, stimmt, es ist wirklich so, allein geht man ein. Ohne Gott und auch ohne die Gemeinschaft zu anderen. Es ist eine ganz gefährliche Situation. Schafe sind nämlich Herdentiere, habe ich gelernt. Der Heilige Geist. Also ich habe habe diese Formulierung gewählt, mein Freund in Ewigkeit. Das gibt mir so eine Zuversicht und so eine Geborgenheit. Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich mir einen Freund ausgedacht. Ich kenne so das von dir oder vielleicht auch von deinen Kindern. Es gab Situationen, in denen ich Angst hatte oder Dunkelheit oder so. Und ich hatte dann mir ein Wesen erdacht, ein Geistwesen, und hatte dem auch einen Namen gegeben. Das wissen nicht so viele Leute, jetzt wissen es gerade unheimlich viele Leute. Und ich habe mir so eine Vorstellung zurechtgebastelt, die eigentlich eine ganz traurige Kopie von dem war, was Gott mir eigentlich schenken möchte, nämlich Gemeinschaft mit ihm selbst. Und der Heilige Geist, wir wissen das, er ist die dritte Person der Gottheit. Und die Frage, die ich dir und mir heute Morgen stellen möchte, ist, wie stehen wir denn zu ihm als Person? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Spielt der Heilige Geist eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle? Ist er voll auf dem Spielfeld dabei oder sitzt er auf dem Bänkchen und wenn es dir dann einfällt oder wenn es dir schlecht geht, dann fällt er dir ein und sagt so, Heiliger Geist, du bist ja auch noch da. Und ich habe herausgefunden, dass unsere Grundhaltung einer Person gegenüber alles andere bestimmt. Es bestimmt, was wir über sie denken, was wir mit ihr sprechen, wie wir mit ihr umgehen, ob wir sie drücken, ob wir sie begrüßen, ob wir sie anrufen oder ja, alles. Unsere Haltung bestimmt alles zu einer Person. Von Salomo lesen wir, Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Also sodass er die Dinge tat, die Gott wichtig waren. Seine Haltung zu Gott hat sein Verhalten bestimmt. Und wenn es Leute gibt, bei euch nicht, die du nicht leiden kannst, soll ja passieren, ganz früher, ja, war das vielleicht mal so, dann ist es auch so, jemand, den du nicht leiden kannst, diese Haltung bestimmt dein Verhalten. Du meidest sie vielleicht, diese Person. Wenn du siehst, guckst aus dem Fenster, die geht gerade die Straße entlang, dann wartest du 5 Minuten, bis sie weg ist, dann gehst du erst vor die Tür. Oder ja, solche Dinge. Unsere Haltung bestimmt unser Verhalten. Es wird gespeist von dieser Quelle her. Und darum ist es wichtig, und deswegen habe ich auch einfach noch eine zweite Predigt mit Wiederholung draufgesetzt und nerv euch damit, weil ich glaube, dass Gott uns aufrufen möchte, dass wir den Heiligen Geist respektieren, dass wir ihn ehren und dass wir ihn nicht so oft ignorieren. Weißt du, wir vergessen das so schnell, dass er mit uns ist, dass er bei uns ist. Ja. 3 und doch 1 ist ja das Verrückte, was manche andere Religionen sogar als Blasphemie bezeichnen. Es ist ja viel Götterei und es ist es wirklich nicht. Weil diese 3 haben etwas geschafft, was uns manchmal so schwerfällt. Sie sind eins. Sie sind eins. Und jetzt könnt ihr mir sagen, ja, das ist ja Gott und überhaupt, die wollen ja dasselbe. Das stimmt überhaupt gar nicht. Die wollen gar nicht dasselbe. Jesus wollte eigentlich nicht am Kreuz sterben, weil er wusste, das tut weh. Und das ist brutal und das ist hart. Aber was hat er gebetet in Gethsemane? Ein Gebet der Hingabe. Er hat gesagt, nicht was ich will, sondern was du willst, Vater. Das will ich. Ja, und er hat sich entschieden und freiwillig sein Leben gegeben in dieser Haltung der Unterordnung. Er hat gebetet, Vater, wenn möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In Johannes 6, 38 sagt er das so ähnlich, das sagt Jesus, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und die ganze Dreieinigkeit findet ihren zentralen Punkt im Vater. Findet ihren Punkt im Vater. Wir haben eben ein Lied gesungen in der Lobpreiszeit zu Beginn, das hieß Geist des Vaters. Das heißt, Jesu Identität als der Sohn deutet auf den Vater und die Identität des Geistes, wer ist er? Er weist auch auf den Vater hin. Und die Schrift sagt uns auch, Jesus lehrt das selber, er sagt das, was er hört im Himmel her. Das gleiche Spiel wie bei Jesus selbst. Er gibt uns das weiter, was der Vater uns geben möchte. Wir wissen, dass an Pfingsten der Heilige Geist in einzigartiger Weise auf diese Erde kam. Die Schrift sagt, es war wie ein Feuer, das vom Himmel gefallen ist. Das muss total eindrucksvoll gewesen sein. In Apostelgeschichte 2 können wir das nachlesen. Und die Jünger dort, die dort versammelt waren, fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Da gibt es Menschen, die sagen, das war nur damals für die Apostel und es hat aufgehört und das gibt es heute nicht mehr. Und dann gab es vor ziemlich genau 100 Jahren einen ganz großen Aufbruch im Volk Gottes, dass diese Geistestaufe wieder neu entdeckt wurde. Der Prophet Joel hat es vorhergesagt. 800 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, hat der Kerl das schon gewusst von Gott. Er hat gewusst, dass das passieren würde. Er schreibt in Joel 3, könnt ihr es nachlesen, nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Petrus zitiert diese Schriftstelle in seiner Pfingstpredigt, die er hält. Die Leute denken, die sind besoffen. Die lallen da vor sich hin, irgendwelches unverständliche Zeug und teilweise sogar verständliche Sachen in Sprachen, die Menschen wahrgenommen haben, gekannt haben, die um sie rum waren. Aber sie konnten es sich überhaupt nicht erklären. Es war übernatürlich, was Gott dort getan hat. Und das ist eine Wahrheit, die ist total umkämpft. Und die Person des Heiligen Geistes und sein Wirken, da gibt es viele verschiedene Ansichten, auch im Volk Gottes dazu. Es gab Erklärungen und ja, ganz böse Ansichten dazu. Und ich habe mich belehren lassen, dass im Dritten Reich Menschen, die in Zungen gesprochen haben, auch in besonderer Weise verfolgt worden sind und als Bibelforscher mit anderen Gruppierungen zusammen entsprechend zu leiden hatten und verfolgt wurden. Und es ist eine Wahrheit, die lebendig ist und die kraftvoll ist. Weil der Heilige Geist ist derjenige, der uns ausrüstet für alles, um alles zu tun, was die Männer eben erzählt haben. Ja? Wir sind schwach, aber wenn wir Gott Dinge zutrauen und dem Heiligen Geist Raum geben, werden Dinge möglich, wo unsere Persönlichkeit, unser Charakter, unsere natürlichen Fähigkeiten überhaupt nicht für ausreichen würden. Und das ist gut so. Gott mag das irgendwie. Gott mag es, in Schwachen mächtig zu sein und das tut er durch seinen Geist. Und ich behaupte, das hat sich überhaupt nicht verändert bei Gott. Und Jesus ist auch heute noch der Täufer im Heiligen Geist, so wie er angekündigt worden ist von Johannes und wie er es selber auch verheißen hat. Und darum ist es elementar wichtig, dass wir der Person des Heiligen Geistes Raum geben in unserem Leben. Ich hoffe, ich muss nicht noch eine dritte Predigt drüber halten. Ich weiß es nicht. Ich muss mal beten, was dann kommt. Der Heilige Geist, das ist auch nochmal eine kleine Wiederholung, was er alles getan hat und tut. Er vollzieht die übernatürlichen Handlungen Gottes in dieser Welt. Habe ich letztes Mal schon gesagt, er redet durch eine Eselin. Also es gibt Hoffnung für jeden Prediger auf dieser Welt, wenn er den Mund einer Eselin, auch noch eines weiblichen Tieres im Alten Testament, du liebe Zeit, wo gibt es denn sowas in der Bibel, öffnet und dieses Tier darf reden zu einem vermeintlichen Propheten, der aus Geldgier, ja, ihr wisst vielleicht auf falschen Wegen unterwegs war, zu Bileam. Der Geist Gottes bewirkt ein Erdbeben in der Apostelgeschichte 4. Nach Gebet, da bebt der Boden. Er heilte die Kranken durch Jesus. Auch Jesus war Fleisch und Blut, wie du und ich. Es gibt Hoffnung. Hoffnung für Wunder. Und die Zeit der Zeichen und Wunder ist nicht vorbei. Sondern wir leben mittendrin. Solange das Zeitalter der Gemeinde da ist, solange der Tag des Heils da ist, solange Gott noch nicht den Vorhang zuzieht und die Ewigkeit anfängt, ist diese Zeit da. Und der Heilige Geist sucht Menschen, die sich das trauen, das zu sagen und die sich trauen, auf ihn zu vertrauen. Weil wir wissen, niemand von uns kann jemand heil machen. Niemand von uns kann eine Depression wegpusten oder so, ja, wofür wir am Anfang gebetet haben. Aber Gott kann das. Und mein Gedanke, als der Bernd vor ein paar Jahren sagte, wir machen einen Heilungsgottesdienst und er hat schon einen Flyer entworfen, wer ihn kennt, der weiß, er ist da schnell dabei, wenn Gott ihm da was zeigt, zack, zack, hat er mir den Flyer gezeigt und ich dachte nur, oh. Und dann kommen die ganzen Leute mit den Rollstühlen und die bleiben alle sitzen und was ist dann? Und wir blamieren uns, das ist ja furchtbar. Das war mein erster Gedanke, super, nicht kühn und mutig, Jürgen, überhaupt nicht. War total feig und ängstlich und habe an meinen Ruf und an mein Image gedacht, was ist, wenn nichts passiert? Habt ihr noch nie gedacht? Ich weiß, ich habe das damals gedacht und auch danach ein paar Mal. Okay, wir haben angefangen damit, es kam wirklich auch eine Frau im Rollstuhl, war damals für unsere Verhältnisse ein sehr großer Gottesdienst. Bei der Frau ist was passiert, aber sie ist nicht aufgestanden, sie hat ein Stück Erleichterung erlebt, ist trotzdem im Rollstuhl raus. Andere Leute sind geheilt worden. Wir haben das fortgesetzt in anderen Gemeinden in Deutschland, so wo wir eingeladen waren, bei unseren Freunden zu predigen und Gott hat sich dazu gestellt. Nicht jeder wurde geheilt, nicht jeder sofort, aber es sind viele erstaunliche und wundervolle Dinge passiert. Ja. Der Geist Gottes tut das. Er ist der Wundertäter. Der Geist Gottes hat den Philippus entrückt. Das heißt, er ist auch für besondere Arten der Fortbewegung zuständig. Ist aber nicht so häufig, habe ich nicht so häufig gefunden. Und sollte dir das mal passieren, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich anrufst. Sprich, auf meinen Anrufbeantworter ist egal, ich möchte es bitte gerne wissen. Okay, nein, ganz ernsthaft. Gott ist in der Lage, alles zu tun, wenn es nötig ist für das, was er vorhat. Amen. Ja. Die Bibel sagt auch über den Heiligen Geist, dass er unseren inneren Menschen stärkt. Er sagt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt uns diese Gewissheit, wenn ich sterbe, wo werde ich sein? Ich brauche mich nicht fürchten, ich werde bei Jesus sein. Wenn wir diese Gewissheit nicht haben, dann können wir unser Leben Gott nochmal neu hingeben. Und der Heilige Geist wird es tun, dass er uns diese Heilsgewissheit, wie wir sie auch nennen, schenkt. Und oft, wenn ich mit dem Bernd im Flugzeug gesessen habe, irgendwohin, und manchmal denkt man diesen Gedanken, ich weiß, ihr denkt das nicht, aber manchmal denke ich negative Gedanken und denke, was wäre, wenn das Teil jetzt abstürzt und wir sterben? Dann weiß ich, wo ich sein würde. So dramatisch das für Menschen sein würde, die mich lieb haben. Aber trotzdem weiß ich, ich wäre da, ja, an dem Ort, wo ich jetzt im Glauben schon bin, aber noch nicht real angekommen bin. Der Heilige Geist gibt mir die Gewissheit, dass ich zu Jesus gehöre und dass Jesus mich aufnehmen wird am Tag meines Todes. Ich werde bald mal über den Himmel predigen, habe ich mir vorgenommen. Ist das gut? Wir haben ganz lange nicht über den Himmel gepredigt. Das ist super, das ist so schön. Und das, was die Bibel hergibt und wozu Gott mich inspiriert, dazu möchte ich gerne mit euch was anschauen. Der Heilige Geist bewirkt, passt jetzt super, unsere Heiligung, sein Wortspiel. Die Bibel sagt, wir töten die Werke des Fleisches durch ihn und wir wandeln im Geist. Er hilft uns, die Dinge kennenzulernen, die Gott uns geschenkt hat. 1. Korintherbrief 2, Vers 12. Und was wir eben schon von unseren Brüdern gehört haben, er macht uns zu Zeugen Jesu. Denn dazu liegt diese Salbung auf uns. Und dazu lag sie auch auf Jesus. Jesaja 61, Lukas 4. Ja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil zu einem Zweck. Zu einem größeren Zweck als nur für mich selber, sondern zum Segen für diese Welt, um die Not der Welt zu berühren durch seine Liebe. Der Heilige Geist gibt uns die richtigen und schlauen Antworten, wenn wir verfolgt werden, sagt die Bibel auch. Wenn wir irgendwo hingezerrt werden und müssen uns verantworten für unseren Glauben, dann sagt Markus 13,11 mir, Iris, keine Panik, der Heilige Geist wird dir jedes Wort in den Mund legen, was du dann sagen musst. Und der Heilige Geist, nochmal so ein Vorgeschmack auf den Himmel, Römer 8,11, er ist derjenige, der dich auferwecken wird am jüngsten Tage. Wenn du gestorben bist in Christus, ist er es, der sagt, hallo Angelika, komm, es ist soweit. Halleluja. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude. Das ist das Gegenstück von Depression und Schwermut. Gott ist ein Gott der Freude. Und Bernd hat letzte Woche in der Predigt so einen Satz gesagt, wenn dir irgendwo die Freude abhanden gekommen ist, dann prüf das mal, ob das wirklich von Gott ist, was da so kommt. Das ist komisch. Er ist ein Geist der Freude. Ja. Gott hat auch Humor. Habe ich jetzt keine Bibelstelle, aber das schiebe ich jetzt mal so danach. Gott hat wirklich Humor. Und ich glaube, er lächelt viel mehr, als wir das manchmal tun. Und ja. Der Heilige Geist, das habe ich auch schon gesagt, er ist ein Geist der Sohnschaft, der uns Gott als, mit Gott als Vater vertraut macht. Er möchte ihn uns zeigen, wie der Vater ist. Und er ist ein Geist der Kraft, ein Geist der Disziplin oder Selbstbeherrschung. Nimm dein Wort, was dir gefällt. Wir sind berufen zur ständigen Gemeinschaft mit diesem Heiligen Geist. Heute Morgen haben wir eine Ermutigung gehört von Gott, von der Beatrix. Nochmal vielen Dank. Und das war super. Ich habe mich total gefreut und ich möchte das jedem von uns zusprechen, dass wir uns ausstrecken nach den Gaben des Geistes. Das wäre schon eine eigene Predigt wert. Mal gucken, nach der Himmelspredigt vielleicht. Paulus schreibt im Brief an die Korinther, erster Brief, 14. Kapitel, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Das heißt, es ist nicht etwas, was mir zufällt oder was Gott willkürlich verteilt und mir aufdrückt, sondern es ist etwas, wozu ich Ja sagen muss, wozu ich Gott die Erlaubnis geben muss als Christ und wozu ich auch das Risiko eingehe, mich zu verhören, mich zu irren, dass Menschen Sachen über mich denken, die vielleicht doof sind, vielleicht hast du nur einen Satz oder ein Wort. Aber das spielt keine Rolle, sondern der Heilige Geist möchte zu uns als Gemeinde reden. Und ich möchte ganz besonders die ermutigen, die noch nie den Mund aufgemacht haben hier vorne, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten und überhaupt für die Zukunft uns da wieder neu veröffnen und neu Gott fragen und neu dem Heiligen Geist erlauben, dass er durch uns was sagt. Ja? Amen? Okay, 2, 3, danke. Paulus schreibt weiter da in dieser Stelle, 1. Korinther 14, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Wir haben das gehört, diese interessanten, dieses Singen oder Sprechen, vorhin haben wir das schon gehabt im Geist. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Positive Nebenwirkungen. Wir haben ja oft Medikamente oder wenn wir mit Medikamenten zu tun haben, hast du dann so eine Liste. Ich lese die oft gar nicht, weil ich denke, das baut negativen Glauben auf. Fallen mir die Haare schon aus oder habe ich schon Ausschlag oder Kopfschmerzen oder ja. Aber das Leben mit Gott ist erfüllt von megamäßigen positiven Nebenwirkungen. Und wenn du das tust, was Gott sagt, dann werden die sich einstellen, ganz heftig. Zum Beispiel, wenn du in Sprachen betest, wirst du selbst auferbaut. Das hebt deine Stimmung, das hebt dein Herz hoch, das macht dich froh und zuversichtlich. Er schreibt weiter, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Ich glaube, dass dieses ist größer nicht heißt, das ist jetzt ein tollerer Christ. Das verstehe ich jetzt nicht so. Aber ich sage, es hat den größeren Effekt, ob es einer Person dient oder einer ganzen Gruppe von Menschen, einer ganzen Gemeinde dient, was wir sagen, was der Heilige Geist uns gibt. Und darum sei kühn und mutig, wir haben das gehört, auch in diesen Dingen. Und lasst uns beten, dass der Geist Gottes uns solche Dinge schenkt. Der Heilige Geist wurde im Leben des Stephanus mächtig. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Stephanus, der für seinen Glauben ermordet wurde, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte. Die Bibel sagt, dass er zum Himmel schaute und den Himmel offen sah. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er hat sogar die Gefühle und Merkmale des Geistes angenommen, denn er hat das Größte getan, was man vergeben kann. Er hat seinen Mördern, die dabei waren, ihn zu steinigen, vergeben. Und hat gebetet, wie Christus gebetet hat. Rechne ihnen das nicht an, vergib ihnen, was sie tun. Und es ist nicht einfach, Menschen zu vergeben, die einen verletzen. Und also ich glaube, wir wären ja nicht hier, wenn wir das erlebt hätten, ja, bis hin zum Tod. Und das ist ganz enorm. Und diese Kraft kann ein Mensch von sich aus nicht haben. Das ist der Geist Gottes, der das bewirkt. Der Heilige Geist ist es, der uns zu Jesus hingezogen hat oder hinzieht. Der Heilige Geist überführt uns von Schuld, er zieht uns ins Gebet, er zieht uns hin ins Wort, er erfüllt uns mit Dankbarkeit. Er gibt uns Lachen. Er nimmt uns im Lobpreis bei der Hand und gibt uns, wie die Schrift sagt, bei Jesaja, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Und das wünsche ich jedem, der heute Morgen vorne war, dass du dein Feierkleid mitnimmst und dein Freudenöl. Der Heilige Geist ist ein Geist der Dankbarkeit. An diesem Punkt möchte ich nochmal innehalten. Was hat Jesus gesagt? Er hat gepredigt, er hat so eine Heilungsevangelisation durchgezogen. 5000 Männer plus Frauen und Kinder, kriegen wir nicht genaue Info, wie viel das waren. Also eine fünfstellige Zahl an Menschen, davon dürfen wir ausgehen, 10, 15, 20.000 mehr, ich weiß es nicht. Menschen waren da und sie waren irgendwo weit ab von jeder Zivilisation, von jeder Bäckerei oder von jeder Metzgerei oder ja, von jedem Zugriff an Lebensmitteln. Und dann kommt einer daher und bringt Jesus was? 5 Brote und 2 Fische, genau. Und was hat Jesus gesagt? Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? So wenig, wie soll ich mit dem bisschen Zeug hier die Leute satt kriegen? Es ist ja wohl das Allerletzte, mit euch zusammenzuarbeiten, macht mir überhaupt keinen Spaß. Hat Jesus gesagt, oder? Nee. Nein. Er hat das genommen, was viel zu wenig war, was katastrophal erschreckend aussah. Wie soll ich mit dem bisschen die ganzen Leute satt kriegen? Und er hat Gott gedankt, völlig souverän, völlig unbeeindruckt von dem, was seine Augen gesehen haben. So. Und was ist passiert nach dem Danksagen, nach dem Lobpreis des Vaters? Es ist so viel geworden, dass zehntausende Menschen satt wurden von so ein paar Krümeln und dass sie noch übrig hatten. 12 Körbe. Jeder der Jünger konnte einen mit nach Hause nehmen. Super, oder? Das Evangelium verkündet soll ja vom Evangelium leben, also für jeden einen Korb. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ja, das ist passiert. Manchmal denken wir, mit so einem kleinen Haufen wie mit uns, das langt ja nicht für Limbusch oder überhaupt. Westerwaldkreis ist ja sogar vertreten, du liebe Zeit. Und wie soll das gehen? So wenig. Aber es ist das Herz und unsere Haltung, die uns fehlt. Und wenn wir die Haltung haben wollen, die Christus hatte, dann müssen wir dankbar sein. Und ich bin dankbar. Und ich bin entschlossen, für einen so zu predigen wie für 500. Habe ich noch nicht gehabt, das zweite, aber es kommt auch noch. Das glaube ich. Das glaube ich. Und das dankbare Herz und unsere Aufmerksamkeit auf Christus und auf den Vater zu richten, macht, dass es mehr wird. Ich habe gestern in meiner Bibellese was gelesen. Es geht jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung, aber ist egal. Da stand für das Volk Israel gesprochen, es kommt der Tag, wo die unfruchtbare, verbannte, verlassene Frau sagt, wo kommen denn all die Kinder her? Jesaja 49, war das nachlesen. Du wirst sagen, wo sind die denn alle gewesen? Wer hat die denn beigebracht? So geht es mir manchmal sonntags, ich kenne die Leute gar nicht und die melden sich nicht mal, dass sie das erste Mal da sind. Denke ich, wo kommen die eigentlich her? Und genau das werden wir erleben, das ist das, was ich glaube. Dass Gott das vermehrt, wofür wir dankbar sind. Und dass Gott nicht unser Meckern und unser Nörgeln braucht, sondern ein geisterfülltes, dankbares Herz, was ihn lobt und ihm alles zutraut und sich selber am besten nicht so viel. Das ist ganz gesund. Wir haben viel Grund zur Dankbarkeit und über den Gemeindezusammenhang hinaus habe ich in einer Zeitschrift was gefunden und das gebe ich euch jetzt so Richtung Schluss noch mit. Viel Grund zum Dankbarsein, heißt es hier. Wenn du Nahrung im Kühlschrank, Kleidung auf dem Leib, ein Dach über dem Kopf und einen Schlafplatz hast, bist du reicher als 75% dieser Welt. Ist das nicht hart? Wenn du Geld auf der Bank, in deiner Brieftasche oder auch nur irgendwo herumliegen hast, gehörst du zu den Top 8% der Reichen dieser Welt. Wenn du heute Morgen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als der 1 Million Menschen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du nie die Gefahr eines Krieges direkt um dich herum erlebt hast, die Einsamkeit einer Gefangenschaft, den Schmerz von Folterung oder das Elend von Hunger, geht es dir besser als 500 Millionen anderen Menschen in dieser Welt. Wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, ohne die Furcht, verfolgt, bedroht, verhaftet, gefoltert oder getötet zu werden, bist du gesegneter als 3 Milliarden andere Menschen in dieser Welt. Wenn deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind, gehörst du zu den Seltenheiten, sogar in Deutschland. Wenn du diese Zeilen lesen kannst, hast du gerade einen doppelten Segen erhalten, weil jemand sich die Mühe gemacht hat, diese Zeilen für dich zu schreiben und außerdem bist du gesegneter als über 2 Milliarden Menschen in der Welt, die nicht mal lesen können. Irgendjemand noch Zweifel am Grund zum Dankbarsein? Wir haben ganz viel Grund zum Dankbarsein. Und der Heilige Geist ist auch der Geist, das lese ich euch nicht vor, vielleicht kennt ihr das Buch von Benny Hinn, lest es mal nach, Seite, fragt mich, wenn ihr es ernst meint, dann kommt zu mir, wenn ihr es wirklich lesen wollt, sage ich euch gleich die Seitenzahl. Da beschreibt er, wie der Heilige Geist geweint hat und er fragt ihn dann, warum weinst du? Und er hat diese Last, er fühlt so richtig mit ihm. Und er spürt den Schmerz Gottes um die Menschen in dieser Welt, die ihn noch nicht kennen, den Schmerz Gottes um die Verlorenen. Und Gott schenkt ihm ein Stück weit dieses Herzen und sagt, geh du hin, predige, mach kühn und mutig deinen Mund auf, gib's weiter, was ich dir gegeben habe. Weil diese Tränen, die sind echt diese Tränen, die Gott weint. Okay. Ja, bevor ich einen Aufruf mache, dass wir noch gemeinsam beten und das Abendmahl dann feiern. Liebe Erika, du hattest einen Eindruck komm. Bernd hat mir hier ein Zettelchen hingelegt, dann gib ihn uns noch kurz weiter.
Ja, ich versuche es ohne Gefühle zu machen, was mir schwerfällt manchmal, du eben gesagt hast. Ich habe Bäume gesehen, da wurden die Kronen abgeschnitten, teilweise der Stamm. Da waren feste Wurzeln, manche eine Wurzel war verfault, brüchig, eine andere war verbunden. Die verfaulten wurden weggenommen und neue starke Wurzeln entstehen. Und ich selbst habe Gott auch für mich gefragt, Herr, hast du ein Wort dazu? Und dann kam es, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen und mit all deinem Sein. Das steht über den Dienst, sagt jetzt die Richtige. Es ist tatsächlich so. Ja, das, wo wir meinen, das ist gut, dass ich dort diene, egal was du tust. Ja, beim Putzen fällt mir immer hier sehr viel ein, deshalb darf ich noch weiter putzen. Ja, ich glaube, die Liebe zu Gott, die wird dich wirklich frei machen und die wird dir auch sagen, ob du richtig bist oder falsch in dem, was du tust. Zu Hause, auf deiner Arbeit und in deinem Dienst. Lass es zu, dass er dich liebt. Entscheide dich, ihn zu lieben und du wirst Großes erleben.
Dankeschön. Lass uns aufstehen, einfach vor Gott sein und miteinander beten. Und Vater Gott, es ist so groß für mich, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast. Ich danke dir, Herr, dass du Fürsorge hast und so viel Liebe für mich, dass du mir einen Begleiter gegeben hast, der so kraftvoll, stark und gütig ist, der es mit mir aushält bis in die Ewigkeit hinein. Und Heiliger Geist, ich möchte dich ehren und wir möchten dich wertschätzen als eine Person der Gottheit unseres dreieinigen Herrn. Und wir möchten dir als Gemeinde und als Einzelpersonen einfach mehr Raum schenken und erwarten, dass du redest, dass du wirkst, dass du der Geist bist, der Wunder tut, nach wie vor, ungebrochen, solange das Zeitalter der Gemeinde besteht. Das ist dein Auftrag, so sagt es die Schrift. Und Herr, ich möchte mich bereit erklären dazu und mein Ja dir schenken, dass du mich gebrauchen kannst. Herr, es kommt nicht auf mich oder auf unseren Ruf an oder was Menschen denken, sondern es zählt, was du denkst und was du vorhast, Gott. Und es zählt, dass wir fest gegründet sind in deiner Liebe. Und ich bete, Geist Gottes, dass du uns jetzt einfach berührst und überführst, wo wir dir nicht genug Raum gegeben haben. Wo wir dich ignoriert haben, wo wir nicht mit dir gesprochen haben, wo wir nicht erwartet haben, dass du unser Freund bist, dass du unser Partner bist auch im Dienst, unser Partner in der Familie, in all dem, womit wir unseren Alltag, ja, was wir zu tun haben, womit wir fertig werden müssen. Du bist da, du bist der großartige Helfer und wir wollen deine Assistenten sein, Herr. Ich möchte dich ehren und dich einladen, dass du neu in unsere Leben hineinsprichst und hineinkommst. Halleluja. Und ich möchte gerne mit uns zusammen ein Gebet der Hingabe an Christus beten. Und ich werde das vorformulieren und ich lade jeden ein, zu stehen und es nachzubeten, wenn ihr es von Herzen auch so meint. Ein Gebet, wo wir Christus unser Leben weihen zum ersten Mal oder auch ganz bewusst ein erneutes Mal.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.